Wohl dem Menschen, der Lust hat zum Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Ich will Sie heute Morgen mit diesem Wort grüßen. Und wir wollen unseren Gottesdienst im Namen unseres Herrn beginnen und miteinander singen vom Lied 345, die Verse 1, 2 und 6. 345. Herr Jesus Christus, du bist jetzt wieder unter uns, so wie deine schützende und bergende Hand auch mit uns gewesen ist, heute Nacht, in den letzten Tagen. Und wir möchten dir danken, dass du uns in deiner Liebe nachgehst. Vergib uns, wo wir gegen dich gesündigt haben. Es ist uns leid. Und bekräftige du heute Morgen ganz neu unsere Hingabe an dich. Du weißt, wo bei jedem von uns die Nöte und die Schwierigkeiten sind. Wir wollten dir noch ganz anders dienen, dich noch viel herzlicher lieb haben, dir noch viel mehr gehorsam sein und deinen Willen erfüllen. Und dann schaffest du heute durch dein Wort und durch deine große Kraft, dass wir dir völlig dienen können. Stell uns ganz in deinen Dienst, dass wir dir mit Lust und Freude nachfolgen. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Wir rufen zu dir, Herr, nicht auf unsere Gerechtigkeit hin, sondern auf deine Barmherzigkeit hin. Amen. Wir hören den Jugendchor. Unsere Schriftlesung steht im Psalm 119 von Vers 89 ab. Wenn Sie mitlesen in der ausgelegten Bibeln, es gibt unter Christen eine merkwürdige Meinung über das Gesetz Gottes. Die meinen, das sei so nicht so wörtlich zu nehmen und das hätte nicht die Bedeutung für uns als Christen. Man müsste das vielleicht irgendwie in die heutige Zeit etwas anders interpretieren. Und da ist dieser längste Psalm des Alten Testaments eine Hilfe, wo deutlich gesagt wird, was uns Gottes Gebote bedeuten. Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Deine Wahrheit währt für und für. Du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt stehen. Sie steht noch heute nach deinen Ordnungen. Es muss dir alles dienen. Wenn dein Gesetz, es steht richtig hier, dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Ich will deine Befehle nimmermehr vergessen, denn du erquickst mich damit. Ich bin dein, hilf mir, denn ich suche deine Befehle. Die Gottlosen lauern mir auf, dass sie mich umbringen, ich aber merke auf deine Mahnungen. Ich habe gesehen, dass alles ein Ende hat, aber dein Gebot bleibt bestehen. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich sinne ich ihm nach. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind, denn es ist ewiglich mein Schatz. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer, denn über deine Mahnungen sinne ich nach. Ich bin klüger als die Alten. In Israel haben die Alten viel mehr gegolten als die Jungen. Ich bin klüger als die Alten, denn ich halte mich an deine Befehle. Ich verwehre meinem Fuß alle bösen Wege, damit ich dein Wort halte. Ich weiche nicht von deinen Ordnungen, denn du lehrst mich. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und singen miteinander vom Lied 190 alle vier Verse wohl denen, die da wandeln. 190. Heute habe ich als Predigtext aus dem Psalm 119 einen Vers ausgewählt, um ein Thema anzuschneiden, das bei uns allen heute sehr bedrängend ist. Das Thema der Lust und woran wir Lust haben. Ich habe Freude an deinen Geboten. Sie sind mir sehr lieb. Herr, jetzt sprich du zu uns. Amen. Ich hatte heute Nacht einen scheußlichen Traum. Ich habe geträumt, der Wecker klingelt und stockdunkel. Und dann habe ich langsam erst gemerkt, das ist nicht ein Traum, sondern grausame Wirklichkeit. Mitten in der Nacht raus, alles eine Stunde früher, nur weil da irgend so ein paar einen Trick haben, nun auf die Sommerzeit überzugehen. Und in solchen Stunden, da merkt man erst, wie träge mein Fleisch ist. Es lächeln Sie nicht so übermütig über mich. Vielleicht haben Sie die Probleme nicht bei sich. Da denkt man, nur ein paar Minuten noch liegen bleiben und jetzt nicht raus müssen. Da sagen andere nun, das ist gar nicht so schwierig. Man braucht eben ein wenig Disziplin, Pflichtgefühl. Und da gibt's ja solche großen Persönlichkeiten, die lächeln überlegen über uns mit unserem schwachen Fleisch und sagen, das haben wir längst alles unter Kontrolle. Man muss nur mehr nach der Pflicht leben und das über seinem Leben klarer festlegen. Das sind ja alles kleine Dinge. Natürlich sind das kleine Dinge. Aber auf Schritt und Tritt stoßen wir im Leben darauf, dass wir sehr träge sind. Und da hat Jesus davon schon gesprochen, weil es auch bei seinen engsten Freunden, seinen Jüngern nicht anders war. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und das mag Sie trösten heute Morgen, aber es ist ein schlechter Trost. Denn das hat schon viele Generationen vor uns beschäftigt. Ich las von dem alten Seneca, der zur Zeit Jesu gelebt hat und der Erzieher von dem späteren tyrannischen Kaiser Nero war, dass er selbst in einer Offenheit festgestellt hat, ich bin in den Klauen meiner Gewohnheiten, die mich gefangen halten. Ich kann aus dem Loch, in das ich gefallen bin, nicht entkommen. Und das ist wichtig, denn der Seneca, das war ein Mann, der es mit der Pflicht ganz ernst nahm und er sagte, man muss nur mit großer Willensstärke und Energie sich selbst in die Zucht nehmen, damit man aus dem alten Trott herauskommt. Es ist sicher niemand hier jetzt unter uns, der es in seinem Leben noch nie probiert hat, mit der ganzen Entschlossenheit seines Willens herauszukommen aus ganz dummen Gewohnheiten. Und da wird man so ärgerlich über sich, dass man den Mut verliert und zu sich gar nicht mehr Ja sagen kann, weil man so enttäuscht ist über seine eigene Schwäche. Und das war vor 2000 Jahren bei Seneca so. Und das geht weiter als die große Tragödie der Menschen. Martin Buber, der jüdische Philosoph, sagt einmal, wer kann dieses halsstarrige Ding, das menschliche Wesen ändern? Da haben dann eben doch immer manche gesagt, ja, es geht doch. Wenn man genügend stark sich kasteit und sich müht, wenn man sich eben noch viel stärker als vorher unter die Pflicht hinuntergibt, dann muss es besser werden, dann muss man schließlich das Böse in seinem eigenen Leben besiegen. Aber wir stehen ja heute in unseren Tagen vor dem Scherbenhaufen dieser Pflichtethik der Generationen vor uns. Und die jungen Leute legen doch deshalb immer wieder den Finger darauf und sagen den Älteren, es ist doch nicht gegangen bei euch. Und aus eurer furchtbaren Pflichtethik kam ja nur am Ende ein Gehorsam heraus, bei dem ihr am meisten dem Unheil und dem Bösen gehorsam geworden seid. Es war ja nicht so, dass ihr auf diese Weise das Böse wirklich besiegt hättet, sondern die Tragödie war, dass das Unheil seinen Lauf nahm. Was soll man denn tun dann? Wie kann man denn heraus aus den bösen Gewohnheiten? Da gibt es ein Stichwort heute, das zur Lebensanschauung geworden ist. Lebe nicht nach Pflicht, sondern lebe aus Lust. Die jungen Menschen heute, die hassen schon das Wort Disziplin. Das kommt von daher. Die sagen, das hat uns doch nur in die Irre geführt. Das bringt doch nur Qual und Leid. Lass doch die Leute nach ihrer Neigung, nach ihrer Lust leben. Dann muss das doch schon schön und gut werden. Und dann muss das neue Leben kommen. Und dann, wenn jeder nur noch das macht, was ihm Freude macht, kann nur noch Schönes geschehen in der Welt. Und davon möchte ich heute Morgen reden. Über die Lust, Gutes zu tun. Das ist zuerst eine Geschmacksfrage. Das ist nicht neu, dass man nach der Lust lebt. Jetzt dürfen Sie sich nicht gleich in Misskredit bringen. Wissen Sie, auch heute unter jungen Menschen, da gibt es viele, die große und edle Dinge tun. Das ist beeindruckend, wie viele junge Menschen sich heute doch Unterdrückten annehmen oder Behinderten annehmen. Das ist nicht bloß so, dass das Selbstsucht regiert. Und dieser Gedanke hat auch eine lange Geschichte. Im alten Griechenland, 450 Jahre vor Christi Geburt, lebte schon der Antipus von Kyrene, der sagte, man muss aus jeder Lebenslage eine Quelle des Vergnügens machen. Man muss Lebenskünstler sein und die Lust, jene sanfte Bewegung, ist der Zweck des ganzen Lebens. Suche nach Lusterfüllung, dann hast du das Glück. Nur kommt gleich die Frage, worin liegt meine Lust? Wenn ich Befriedigung habe oder wenn der andere Befriedigung hat? Ist das Glücksgefühl bezogen nur auf mich oder auf die anderen? Es ist auch heute eine umstrittene Frage, wie das ist mit der Lust, ob sie nur von der Selbstsucht bestimmt ist und woran die Lust eigentlich ihre Richtschnur hat und von was sie sich leiten lässt. Die Bibel, und das wird heute oft kritisch bemerkt, die Bibel hätte eine negative Einstellung zur Lust. Das ist nicht wahr. Nur weist die Bibel immer wieder darauf hin, dass die Lust sich ganz leicht manipulieren lässt. Die Lust steht unter einer Sogkraft, der sich kein Mensch entziehen kann. Über kurz oder lang werden meine Lustgefühle beeinflusst und weggezogen. Und dann nennt die Bibel immer ein ganz untrügliches Kennzeichen, an dem Sie es prüfen können, ob das stimmt oder nicht. Die Lust wird voreingenommen gegen Gott und sein Gebot. Und die Bibel sagt, das ist eine Macht, die das bewirkt, die Sünde. Die Sünde reizt uns, reizt die Lust. Gegen das Gebot Gottes. Das ist jedem Menschen eigen, dass er von vornherein einen Widerwillen hat gegen die Gebote Gottes. Das wäre schon schön mit der Lust, wenn nicht einfach die Lust nicht objektiv, wenn nur die Lust objektiv wäre. Das ist sie nicht. Sie ist von vornherein in eine Richtung gezogen, die uns gegen Gott beeinflussen. Sie wird manipuliert. Und darum ist die Lust so problematisch für unser Leben. Ich wähle ein Beispiel. Sie gehen in ein Restaurant und wollen zu Mittag essen. Und Sie haben tüchtigen Appetit, Sie haben Lust auf viele Dinge, Sie haben Spaß und sagen, jetzt wird gefespert. Und dann haben Sie einen dabei, ich will es jetzt nicht in allen Zügen schildern, aber der spricht immer so unappetitliche Themen. Und der verdirbt Ihnen zum Schluss den ganzen Appetit und dann schmeckt Ihnen das schönste Essen nicht mehr. Dann können Sie vorgetischt bekommen, was Sie wollen, und er erzählt Ihnen, was da in der Küche mit passiert ist und was da schon drin steckt. Und wissen Sie, also da, und auf einmal sind Sie voreingenommen und Ihre ganze Lust ist dagegen. Und Sie sagen, ich muss mich erbrechen, das erregt einen Widerwillen gegen mich. Verstehen Sie, was die Bibel meint? Es ist ein Gefälle da in unserem Leben, das uns gegen die Gebote Gottes einstimmt und dagegen manipuliert und uns die Gebote Gottes madig macht, dass sie uns nicht mehr schmecken. Und so kommt es, dass in diesen Freiraum der Lust Dinge kommen, an die wir unser Herz hängen, die uns Gefallen machen, nur weil sie uns kurz schön scheinen, weil wir sie für eindrucksvoll halten, weil sie in uns aufleuchten, wie wir vor ein paar Sonntagen hier über die Sündenfallgeschichte gepredigt haben. Da haben wir diesen ganzen Teil ausgespart. Aber das ist so prima dort erzählt, wie es heißt, da war das, was Gott verboten hat, plötzlich so schön anzusehen. Und da gewannen diese Menschen einen Gefallen daran und sie sagten, warum eigentlich nicht?
Und sie schauten nur darauf hin, das sind ja nur so kurze Blicke, die dann so bestimmend werden und die dann uns wegziehen, weil wir denken, da kriege ich doch nicht meine Erfüllung, da wo Gott ein Wort ergehen hat lassen an mich, sondern ich will da, wo meine Gefühle mich treiben, meine Erfüllung suchen und ich will da mein Glück suchen. Und so gerate ich immer tiefer hinein durch meine Lust in eine Stellung, in der ich mich verrannt habe gegen das Gebot Gottes, in der ich tue, was ich eigentlich ja gar nicht will. Und wenn ich mir überlege, sage ich, das will ich ja gar nicht, aber ich bin süchtig, von meiner Lust gesteuert. Das ist heute nicht bloß ein Problem, dass man ein paar extremen Fälle von Drogen und Alkohol aufhängen muss, sondern dass unser ganzes Leben kennzeichnet. Weil ich ein Lustmensch bin, meiner ganzen Art nach und meinem Wesen nach, werde ich fremdgesteuert und weggeführt. Und das ist das Elend unseres Lebens. Wir träumen die großen Träume vom Glück und wir lassen uns dorthin ziehen. Und wenn man fragt, hast du das Glück gefunden? Sagen wir, nein, es war noch nicht da, aber ich hoffe, irgendwann werde ich es doch noch finden. Jetzt muss ich ganz deutlich hier sagen, auf einen Einwand hin, Sie können die Verantwortung dafür jetzt nicht auf Gott schieben. Sie können nicht sagen, Gott hat mich so geschaffen. Gott hat sie wirklich auf Lustempfinden hingebaut, aber das ist schön. Wie arm wäre unser Leben, wenn wir nicht mehr Lust empfinden können und Schönes nicht mehr schmecken könnten, sondern dieses Festlegen gegen Gott und sein Gebot, das ist unsere ganz persönliche Verantwortung. Das haben wir oft genug nicht im Rausch vollzogen, sondern bewusst haben wir uns losgerissen von den Weisungen Gottes. Bewusst haben wir uns gegen ihn entschieden. Und wir wollten den Weg gehen, obwohl wir oft schon im Gewissen unruhig waren. Den Weg, den ich hier gehe, der ist sicher nicht ganz richtig. Und ich weiß nicht, was Gott dazu sagt. Und wir wurden unsicher und wanken und wir wollten diesen Weg gehen. Und wir haben uns immer stärker hineingerannt in eine Lust, die uns nicht zur Erfüllung führte und die uns nicht Befriedigung brachte. Und darum ist es eine Geschmacksfrage, an was ich Lust habe. Nicht, ob ich Lust habe, nicht, dass die Bibel die Lust an sich schlecht macht, sondern an was habe ich Lust? Warum haben wir nicht Lust an den Geboten Gottes? Nein, nein, so hat uns Gott nicht geschaffen. Wir stehen in der freien Entscheidung, Ja zu sagen zu Gott, wenn ich diese ganze Großmacht der Sünde uns prägen würde und uns wegreißen würde von seinem Gebot. Jesus hat einmal da so klar gesagt, das ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Darum schieben wir immer wieder dieses Licht weg, das uns Klarheit bringen könnte, das uns zeigt, wo wir falsch sind, weil wir es ja nicht wollen, weil wir nicht herumgehen wollen. Und an dieser Stelle kann man nur erschüttert aufschreien und sagen, ist das unser Wesen? Ja, wir sind in die Klauen unserer Gewohnheiten gefangen, getrieben von einer nichtigen Lusterfüllung, die uns keine Befriedigung bringt, sondern die uns am Ende nur in die Arme des Todes treibt. Jetzt kommt aber zweitens die Frage, wie kriegt man Freude an Gottes Gebot? Wie kriegt man Lust an Gottes Gebot? So heißt ja unser Wort heute, ich habe Freude an den Geboten Gottes. Es geschieht etwas Grausames, wenn man von den Geboten Gottes spricht. Bei Christen, sie überschätzen fortwährend ihre Kräfte. Und jetzt habe ich Sorge, dass das bei Ihnen passiert. Wenn Sie hören, ja, die Gebote Gottes, dann nimmt man sich vor und sagt, die will ich also halten. Mich jetzt anstrengen und ganz treu die Gebote Gottes erfüllen. Ja, aber Sie sind doch schon so oft gescheitert. Ja, aber heute muss gelingen. Ab heute klappt's. Ab heute funktioniert's. Wie kommen Sie auf so eine verrückte Idee? Das ist der Irrtum aller frommen Leute. Sie können über die ganze Welt gehen, in allen Religionen. Die Leute meinen, sie könnten das Gesetz Gottes erfüllen. Ich rede jetzt nicht von Moral. Moral ist eine menschliche Übereinkunft, was man tut und was gut ist, was nicht gut ist. Von der spreche ich nicht. Das Gesetz Gottes geht ja noch viel tiefer. Dass Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Ihr sollt mir ein Volk des Eigentums sein. Und die große Bestimmung, dass mein Leben ein Ebenbild Gottes werden muss. Ja, sagen Sie, wie kann das nur passieren, dass die, ja nicht nur die meisten, sondern alle Menschen immer diesem Trugschluss verfallen. Ich kann das mit meinem Willen tun. Das ist ein menschliches Missverständnis. Man bildet sich ein, ich muss mich nur genügend anstrengen, ich muss mich nur genügend zusammenreißen, dann muss das schon klappen. Es erinnert mich an die Sportler. Da gibt's Leute, die verlieren immer beim Tischtennismatch. Und wenn man dann sagt, komm, also du schaffst das nicht, dann sagt er, ja, wenn ich einen neuen Schläger habe, dann funktioniert das. Und der andere, der am Reck noch einmal einen Felg-Umschwung probiert und dann denkt, ich schaff das aber, dann sagt er, also ich krieg's nächste Woche sicher hin, da kaufe ich mir einen neuen Trainingsanzug, dann muss das klappen. Genauso lächerlich ist der Versuch zu meinen, wir könnten die Gebote Gottes erfüllen. Wir könnten das überhaupt schaffen. Ich sah neulich im Walde einen großen schwarzen Hund. Er war sehr gesittet dahergegangen neben seinem Herrchen. Er sah sehr zivilisiert aus, dass man meinen konnte, er sei vielleicht schon zu sehr an unsere moderne Welt angepasst und hätte nichts mehr von seiner alten Natur an sich. Aber plötzlich hat er die Ohren steif gemacht und sein Herrchen hat vergessen, ihn an die Leine zu nehmen. Der hat einen Hasen irgendwo in der Ferne aufgespürt. Und dann ist er losgerannt. Und er hat den armen Hasen gejagt. Da ist die alte Natur wieder durchgebrochen. Und Sie können menschliches Wesen veredeln, anpassen, kultivieren. Sie können das tun, einen Menschen in eine christliche Tradition, in eine Erziehung hineinstellen. Und dann kommt die schlimme Enttäuschung, dass plötzlich das alte Wesen wieder durchbricht. Und Sie sagen, was war eigentlich los? Darum werden Sie gar nie Freude an den Geboten Gottes kriegen. Das ist bei Ihnen so richtig, weil die Gebote Gottes ja wie zweischneidige Rasierklingen sind. Die können Sie gar nicht in die Hand nehmen, ohne sich zu schneiden. Das ist gefährlich, das ist riskant. Die Gebote Gottes, die beleuchten ja so scharf unser ganzes Wesen. Und dann kommt die alte Natur ans Licht. Sind wir wirklich so? Da will man sie immer drücken und sagen, der Mensch ist doch nicht so schlecht. Doch, wir sind unfähig, das Gute zu tun. Das macht einen mutlos. Da steht ein wunderbares Wort beim Paulus. Was dem Gesetz unmöglich war, was die Gebote nicht erreichen konnten, das tat Gott. Was die Gebote nicht fertig brachten, das tat Gott. Was hat er nämlich getan? Er sandte seinen Sohn und verdammte die Sünde. Er hat diese Macht ans Licht gezogen. Darum geht's jetzt in diesen Passionswochen, dass wir überhaupt erst merken, um welch eine Macht es sich handelt, die unser Leben zerstört hat. Wir brauchen nicht bloß einen neuen Tischtennisschläger oder einen neuen Trainingsanzug. Wir brauchen nicht bloß eine neue Pflichtethik. Sondern unser ganzes Wesen, unser ganzer Charakter ist verderbt. Unsere Persönlichkeit ist krank. Ja, was kann denn geschehen? Ich kann nur heil werden durch eine ganz neue Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus. Der für meine Sünde gestorben ist. Und das ist jetzt nicht bloß an irgendein paar Fehlentwicklungen gedacht, sondern mein ganzes Wesen, das unfähig ist, in Gottes Bahnen zu leben. Das hat Christus gemeint und darum ruft er mich zu sich. Und darum kann es Erneuerung geben. Wenn Sie fragen, wie kriege ich Lust zu den Geboten Gottes, dann nicht auf dem Weg, dass ich sage, jetzt will ich ab morgen die Gebote halten. Sondern ich kriege Lust zu den Geboten Gottes, weil Jesus Christus mich ruft, mir die Vergebung zuspricht und dann gleichzeitig das so wichtig macht, dass er gehorsam wurde dem Vater. Und durch den Gehorsam hat er das Wohlgefallen des Vaters gefunden. Wenn Sie das ganze Leben Jesu umschreiben wollen, dann müssen Sie eigentlich sagen, gehorsam war es. Er hat in den Geboten Gottes gelebt. Und darum ist das kein Gegensatz. Gebote Gottes und die Vergebung Jesu. Im Gegenteil, bei Jesus kommt das zusammen, kommt zu einer Einheit. Und wenn Jesus Ihnen Vergebung der Schuld schenkt und aus Ihnen neue Menschen macht, dann will er Sie nur hineinstellen in diese neue Persönlichkeit, die in den Geboten Gottes lebt. Ich bin so froh, dass Gott eine vollständige Erneuerung bei uns bewirkt, so dass wir Freude an seinen Geboten haben und Lust bekommen zu dem, was Gott heilig und wichtig ist. Ich will solche Leute aus euch machen, hat Gott schon angekündigt im Alten Testament, die in meinen Geboten wandeln und die meine Rechte halten und danach tun. Gott will uns verändern in unserem ganzen Charakter, in unserer Persönlichkeit, in unserer ganzen innersten Veranlagung. Er will uns zu neuen Menschen machen. Und nur
Über solch eine grundsätzliche Veränderung werden wir neue Menschen, die auch wirklich die Gebote Gottes tun und halten können. Wie kriegt man Freude an Gottes Gebot? Nur indem man Jesus lieb hat. Und wenn man immer dran denken muss, was hat er alles für mich geopfert? So heilig war es, Jesus, aus meinem verlotterten Leben wieder was Neues zu machen. Und dann dürfen Sie darauf bauen und warten und sagen, er wird auch durch seinen Geist in meinem Leben neue Taten hervorrufen, die wirklich Gutes wirken und wird etwas erreichen in mir, was Bedeutung hat. Jesus selber sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Die, die Jesus lieb haben, lieben die Gebote und haben Lust dazu und haben Freude. Und da kommt es zu einer neuen Geschmacksrichtung im Rahmen der Umänderung unserer ganzen Persönlichkeit, dass man Freude hat an den Geboten Gottes und sie als Leitschnur nehmen kann, als Richtung, der man nachgeht. Jetzt muss ich noch einen Abschnitt anfügen. Gottes Gesetz ist wunderbar. Ich bin tief traurig, wie oft man unter Christen hören kann, ja, die Gebote wollen wir doch nicht so halten, man kann doch nicht so gesetzlich sein, wenn man unter Christen einen zurechtweisen sagt, du, bei dir muss was falsch sein, du lebst gegen die Gebote Gottes. Natürlich ist das die Faustregel. Wenn ich sehe, dass einer nicht nach den Geboten Gottes wandelt, dann kann auch seine Liebe zu Jesus nicht stimmen. Also anders geht's nicht. Und da gibt's viel Durcheinander im Verhalten von Christen heute, die sagen, aber ich will doch bloß mal probieren. Sie können auch probieren, eine Arsenflasche leer zu trinken und schauen, was am Ende rauskommt. Sie brauchen sich nicht zu wundern, wenn sie an den Geboten Gottes vorbeileben. Und sagen Sie nicht, das sei gesetzlich. Das ist selbstverständlich, dass Gott keine andere Zielbestimmung hat über unser Leben. Wenn Sie ein Bleilot an eine schiefe Mauer halten, dann sehen Sie, wie schräg die ist. Nun begnügt sich Gott nicht damit, dass er nur das Lot hinhält und zeigt, wo unser Leben falsch ist, sondern er will gleichzeitig die Mauer neu bauen. Aber das Lot behält seine Gültigkeit, natürlich. Ja, aber die Gebote Gottes sind doch schon alt. Die sind doch schon auf dem Sinai gegeben. Sind die noch für unsere Zeit heute? Und kann man das noch so sprechen? Wir haben doch ganz neue Maßstäbe und wir schießen noch Menschen zum Mond und wir haben eine tolle Technik und wir haben Verkehr und was haben wir alles in unserer neuen technischen Welt? Da steht da, in diesem Psalm 119, dass Gottes Gebote ewig gültig sind. Und da erschrecken manche und meinen, das sei etwas ganz Schlimmes. Ist das nicht wunderbar, dass das nicht eine fortwährend neue Ordnung ist, die fortwährend ergänzt wird und wir Menschen wie im Dunkeln tappen müssen, irgendwo den Ausgang zu finden, sondern Gott sagt, diese Welt ist nicht ein Chaos, sondern in dieser oft bedrückenden und traurigen Welt hat Gott eine Linie gegeben, wo man gesegnet unter ihm leben kann. Das ist sein Gebot. Und daran wird nicht ein Häkchen und nicht ein Bogen umgestoßen. Das bleibt bis zur Wiederkunft Jesu. Das wird in allen wunderbaren Farben hier beschrieben. Das sei süßer als Honig, besser als Zuckergebäck. Das können Sie kosten und genießen. Nirgendwo wird Ihr Leben so erfüllt werden. Nirgendwo werden Sie solch eine Erfüllung Ihrer Gefühle finden, wie im Gesetz Gottes. Sie können aber das Gesetz Gottes nur befolgen, wenn Sie aus Liebe zu Jesus es tun, unter seiner Neuschaffung. Ich will ein Beispiel wählen. Da ist ein Klavier und an diesem Klavier liegt eine wunderbare Komposition, Noten, eine Partitur. Und dann kommt da irgend so ein Geselle rein und der kann nicht Klavier spielen. Da setzt sich ans Klavier und hackt drauf rum und mit Füßen und mit Pantoffeln und mit dem Kopf und überall lässt er seine Wut an dem Klavier aus. Das hat mit der Partitur, die dort liegt, absolut nichts zu tun. Und das Klavier kann auch nichts dafür. Da sitzt der falsche Mann am Klavier. Und wenn Sie wissen wollen, was die Tragik unseres Menschenlebens ist, nicht der Mensch ist falsch gebaut. Wir schieben immer die Schuld auf Gott. Als ob der Mensch so konstruiert werde, wir hätten eben Neigung zum Bösen. Natürlich können Sie aus dem Klavier auch eine Katzenmusik machen. Das ist theoretisch möglich. Aber die entscheidende Frage ist, wer spielt die Musik am Klavier? Wer spielt auf der Klaviatur unseres Lebens? Das ist doch eine Frage, ob wir Gott jetzt wieder das machen lassen aus unserem Leben, für was er uns gebaut hat. Und dass dann all die Töne zum Klingen kommen. Und dann ist das so eine einfache Frage. Gibt es Liebe anders als in dieser einmaligen, eindeutigen Liebe, die in der Treue bis zum Tod wurzelt. Es gibt keine andere Liebe. Können wir darüber philosophieren. Gibt es andere Werte, Wahrheit? Wahrheit anders als in diesem ganzen klaren Sinn. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das hat doch Gott so klar gefügt, was er aus meinem Leben machen will. Und dann stimmt das, was dieser Psalm 119 sagt. Diese Gebote Gottes sind eigentlich schon ein vorlaufendes Angel, wie soll man sagen, die Ordnung der Ewigkeit. Ich darf heute in dieser Welt des Leidens und der Tränen und des Unrechts und der Gewalt, darf ich schon nach den Maßstäben der Ewigkeit leben. Das ist die Ordnung, in die mich Gott einmal hineinbringen wird, wenn ich vor ihm stehe in der Ewigkeit. Und heute bin ich so froh, dass ich nicht lange suchen muss und dass unser Leben gar nicht so kompliziert ist, wie wir oft tun, auch in der modernen Welt, über Fragen, wie ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll, wie gut, dass mir Gott sein Gebot gegeben hat, dass ich unsträflich nach seinem Gebot wandeln darf. Da gibt uns Gott eine Richtung und sagt, Lust zum Gesetz des Herrn. Gott will ihnen ganze Erfüllung schenken, ganze Befriedigung. Und ich wollte heute hineinreden in so viel konkrete Nöte ihres Lebens. In so viel unklare Verhältnisse, in die sie hineingerutscht sind. Gottes Wort ist eindeutig. Und Gott hilft ihnen heute, dass sie ihren Weg fröhlich gehen können. Habe deine Lust am Herrn. Das ist eine Frage, woran sie Lust haben. Ihre Geschmacksfrage. Ob ihr Glauben durchgeht bis zur Lust, habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Amen. 264, alle drei Verse. Herr Jesus Christus, wir stecken oft in so vielen Krisen und dann wissen wir den Weg nicht mehr weiter. Danke, dass du uns heute das aufdeckst, wo die Wurzel liegt. Wir sind oft von dir weggelaufen und ließen uns von Gefühlen leiten und nicht von deinem Wort. Hilf uns zu einer richtigen Umkehr. Und dann wollen wir dich vielmehr noch betrachten und über dein Leiden nachdenken, was du alles geopfert hast, damit wir ein erfülltes und gesegnetes Leben haben. Du hast dein Leben drangegeben als ein Pfand, dass wir nicht zu kurz kommen, dass uns nichts von unserer Lusterfüllung verloren geht. wenn wir dir glauben und dir trauen. Und du hast dem Vater den vollkommenen Gehorsam entgegengebracht. Vergib uns, dass wir das so gering achten und aus dem Glauben ein oberflächliches Gefühl gemacht haben und die Nachfolge vernachlässigten. Und nun zeig uns das ganz konkret, für jeden Einzelnen von uns, was das bedeutet, wo du uns jetzt wieder in die Freude führen willst, unter deinen Geboten, unter deinen Weisungen, und wie du uns nicht bloß reparierst an ein paar schadhaften Stellen unseres Charakters, sondern wie du uns hineinführst in diese neue ewige Ordnung, wie wir einmal sein werden, Menschen, denen es Spaß macht, Gutes zu tun, die wie eine Quelle sind, die immer Wasser gibt, dass wir so lauter Freude und Liebe und Erquickung geben können für andere. Hilf uns zu einer gründlichen Umkehr und zu einem ganz neuen Wesen. Und lass das auch mit uns in die neue Woche hineingehen. Wir wollen dich auch für all die Bitten, die unklar sind mit deinen Geboten. Rede du mit ihnen durch dein Wort, dass sie es verstehen können. Wir bitten dich für unser Volk und unser Land, besonders für so viele junge Menschen, die oft ohne Ziel leben und die an so vielen Träumen hängen, die sie nicht befriedigen. Gib doch wieder in unserer Zeit, dass dein Wort ergriffen wird und dass Menschen deinen Ruf hören, und gebrauche auch uns dazu. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch den Vers vom Lied Morgenglanz der Ewigkeit 349, den fünften Vers. Dort wird von der Lust, die uns erhöht, gesprochen, im Gegensatz zur Lust, die uns nur niederzieht. 349, Vers 5. Dienstag haben wir einen Abend der Begegnung, schalten wir immer in die Reihe unserer Bibelabende ein, wollen dort auch immer Freunde einladen, wenn sie das benutzen. Vielleicht haben sie Leute, die sie kennenlernen in ihrer Arbeit oder in ihrer Nachbarschaft. Das geht es um Yoga. Pfarrer Walter Schmidt ist der Beauftragte für weltanschauliche Fragen im Evangelischen Oberkirchenrat, und er war jetzt in Indien und Afghanistan und hat mit sehr vielen dieser Gurus Gespräche geführt, war auch 3 Tage in dem berüchtigten Ashram von Pune. Ja, hochinteressant, wie da versucht wird, über Lust, völliges Freiwerden des Lust, das Eigentliche des Lebens zu entfalten. Das ist fast eine Fortsetzung von dem, was wir auch heute besprochen haben. Nur in einer ganz anderen Weise wird die Antwort dort gesucht. Wir wollen uns da informieren, Dienstag um 20 Uhr.
Wir haben am Mittwoch in 8 Tagen ein Konzert mit Hella und Klaus Heitzmann. Da liegen hinten die Handzettel auf. Wenn die, die von auswärts sind, schon die mitnehmen und auch in ihrem Bekanntenkreis verbreiten, das ist das Zweite. Und das Dritte, was noch wichtig ist, wir haben am kommenden Samstag einen Straßeneinsatz, diesmal ohne Posaunen. Dann brauchen wir eine große Schar von Singern und auch solchen, die helfen beim Verteilen von unseren Traktaten, diesen Bilderdenkzetteln. Um 14:45 treffen wir uns in der Stiftskirche, da kann jeder mitsingen. Das sind Lieder, die Sie wahrscheinlich alle gut kennen. Und ich halte dann Kurzansprachen dazwischen. Etwas nach 3 werden wir dort sein. Ich würde mich freuen, wenn Sie mitgehen können. Es fällt einem immer schwer. Ich habe Respekt vor jedem, der mitgeht. Es geht mir nicht anders als Ihnen. Und doch sind wir jedes Mal so ermutigt worden von den Zuhörern, die einfach oft gar keinen Kontakt mehr zur Verkündigung des Evangeliums haben. Wir müssen heute den vielen Menschen um uns herum wieder sagen, was das Evangelium für sie bedeutet. Am Samstag, 14:45, ist eine verschobene Zeit, wir waren sonst später, diesmal um 14:45 in der Stiftskirche. Wenn eine Trauung ist, sind wir vor der Stiftskirche. Das Opfer heute ist von Evangeliumsrundfunk. Das ist mir immer überraschend, wie viele Menschen einen darauf ansprechen, dass sie diese Sendungen hören, die im ganzen Mittelmeerraum auch von Deutschsprachigen gehört werden, dann aber auch in vielen anderen Sprachen. Ich weiß es auch im Ostblock, und das ist eine schöne Arbeit, die dort von Wetzlar aus geschieht. Und wir wollen heute unsere Gaben geben für diese wichtige Arbeit. Es ist etwas Großes, wenn wir aus dem Geld in einer Zeit der Entwertung noch mehr Wert rausholen als nur Gold oder Dollar und sagen, die steigen im Kurs. Das steigt am allermeisten, wenn man sein Geld in solche Dinge investiert, in Sachen, die in der Ewigkeit noch Bedeutung haben. Getraut wurde gestern Jörg Vogt, kaufmännischer Angestellter aus der Steinbruchstraße 49 und Margit Puschadl aus Sillenbuch, Kleinkirchheimer Straße 49. Getraut werden am kommenden Samstag in der Solitude um 16 Uhr Jürgen Keidel, Ingenieur, Weißtannenweg 9 und Hannelore Heinzelmann, Studienreferendarin, Stuttgart 30, Weilimdorfer Straße 209. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Elsa May, 80 Jahre, Hohenheimer Straße 41, Hermann Schlote, Diplom-Ingenieur, 68 Jahre, Neffstraße 6. Wir hörten am Grab das Wort, kommt her zu mir, spricht Christus, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.